So, es geht weiter mit By the Dip, Episode 25. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Ja, Lars Sebastian, ich habe in dieser Woche schon mit ungefähr 100 Jahren Börsenerfahrung zusammengesessen. Heiko Thieme und Peter Huber waren bei mir zu Gast. Jetzt sitze ich mit euch zusammen, da kommen mindestens noch mal 100 Jahre hinzu, oder?
Definitiv.
Sebastian, du bringst 30 ungefähr mit, würde ich sagen, und Lars dann so um die 70,
ja,
oder?
Exakt, ich bin 70.
Exakt. Ja. Nee, aber Spaß beiseite. Also ich wette, so um die 50 kriegen wir alle drei auch zusammen, oder?
Ja, pass auf, bei mir sind, also wenn wir,
wer soll denn von genau uns 8 Jahre alt sein, dass das aufgeht? Ach so, Börsenerfahrung, Entschuldigung, nicht Lebensjahre. Sorry.
Also gute 20 Jahre bringe ich auf jeden Fall mit.
Ich gebe nochmal 15 oben drauf.
Ja, ich kann es nicht ausrechnen. Ihr seid die Mathematiker. Ich meine, meine erste Kauf- oder Verkaufsabrechnung müsste 1992 oder 93 gewesen sein.
Ja. Also schnell zusammengerechnet, das sind ungefähr 100 Jahre. Und diese geballte Kompetenz, die werden wir heute gewaltig anzapfen. Wir sprechen über folgende Themen. Die Aktienrente, Bayer, Palantir, Gold. Die Hörerfrage, sehr interessant wieder, warum sind Goldminenaktien so schwach? Dann die Frage, kommt nach dem Bitcoin-ETF tatsächlich auch der Ethereum-ETF? Und Lars hat uns den indischen Aktienmarkt mitgebracht. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr könnt natürlich wie immer Themen anreichen. Wir freuen uns. Also ich bin wirklich begeistert. Ihr bringt da immer sensationelle Themen mit rein. Großartig. podcast@by-the-dip.de. Schreibt uns eine Mail und dann werden wir irgendwann auch euer Thema behandeln. Und jetzt direkt rein ins erste Thema, Sebastian. Das hast du mitgebracht, die Aktienrente. Ist das der große Wurf?
Richtig. Wir bohren gleich am Anfang mal die dicken Bretter. Die Aktienrente oder auch hochtrabender genannt das Generationenkapital. Also ohne diese Wörter geht's, glaube ich, nicht in der deutschen Politik. Aber es wurde jetzt diese Woche beschlossen, sie soll kommen. Ich hole mal alle ab, die jetzt sagen, worum geht's, die jetzt nicht auf dem Laufenden sind. Die Aktienrente ist ein neues Konstrukt, ein neues Vorhaben der Bundesregierung, um die Rentenkasse perspektivisch zu entlasten. Das heißt, es soll bis 2035 ein investiertes Vermögen seitens der Bundesregierung von 200 Milliarden Euro zusammenkommen, beginnend mit einer Anfangszahlung in diesem Jahr von 12 Milliarden, die sich dann, auch ein guter Punkt, dynamisiert, das heißt um 3% pro Jahr steigert. Dieses Geld wird am Aktienmarkt, auch am Anleihenmarkt entsprechend investiert über eine Stiftung, die noch zu gründen ist. Und diese Stiftung ist wohl unter der Verwaltung des sogenannten Kenfo. Das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Da mussten mal die Atomkraftwerksbetreiber 2017 einen größeren Betrag zusammenbringen, insgesamt 24 Milliarden Euro, die von den Verwaltern dieses Fonds investiert werden am Markt, auch ziemlich erfolgreich investiert werden am Markt. Und diese Expertise von diesen externen Marktstrategen soll dann verwendet werden, um entsprechend das Generationenkapital zu verwalten. Als diese Meldung herauskam, und ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, Timo, als du dieses Video angekündigt hast, was du auch am Sonntag letzte Woche gebracht hast, dass es sich etwas geben könnte, etwas tun könnte in der privaten Altersvorsorge. Jetzt haben wir hier in der staatlichen Altersvorsorge etwas und es kam natürlich sofort Kritik. Also die einen haben gesagt, das ist zu spät. Da ist die Bundesregierung viel zu spät dran. Das war aber eher diejenigen, die alles kritisieren. Denen kann man es nicht mehr recht machen. Dann hatten wir diejenigen, die gesagt haben, das ist zu wenig. Muss ich sagen, werde ich gleich noch was dazu sagen. Ja, es ist zu wenig. Dann hatten wir natürlich Sarah Wagenknecht, die das tolle Wort der Casino-Rente geprägt hat, dass es ja viel zu spekulativ ist. Sogar die deutsche Rentenversicherung hat das Vorhaben kritisiert, dass man mit Rentengeldern nicht am Aktienmarkt spekulieren darf. Ich für meinen Teil muss mal sagen, ich finde es einen guten Anfang. Also man kann nicht erwarten in der Politik, dass jetzt hier ein Billionenfonds irgendwie geschnürt wird, sondern ja, sie sind zu spät. Und ja, man hat komplett verpennt. Und das muss man ja auch dazu sagen. Das Generationenkapital wird aus Schulden finanziert. Aber wenigstens macht man sich mal die gute Bonität Deutschlands hier zunutze und nimmt Geld am Kapitalmarkt auf, um das dann entsprechend anzulegen. Hätte man schon viel früher machen können mit den Negativzinsen, da hätte sich das noch viel mehr gelohnt. Aber ich muss sagen, es ist ein guter Ansatz. Es ist ein guter Anfang. Es ist zu wenig. Also diese 200 Milliarden, sind wir mal ehrlich, in 10 Jahren, die werden pro Jahr dann vielleicht 10 Milliarden abwerfen. Das ist so die Entnahmepolitik, die da geplant ist. 10 Milliarden sind ja gar nichts in Anbetracht dessen, dass wir aktuell 100 Milliarden schon ins Rentensystem stecken. Aber im Gegensatz zur ganzen Kritik muss ich sagen, es ist ein guter Ansatz. Und wenn sich das beweist, hoffe ich, dass die Zahlungen in diesen Fonds steigen werden und dass die Politik erkennt, dass nicht nur die staatliche Altersvorsorge hier entsprechend gefördert oder umgebaut werden muss, sondern auch die private Altersvorsorge und dass die Leute einfach bei ETF-Sparplänen, Aktiensparplänen entsprechend entlastet werden. Also meine Meinung dazu, ich werfe es jetzt euch mal zu, den Ball.
Lars, wie findest du es?
Ja, gut, dass Sie einen Anfang gemacht haben. Ich gebe ganz offen zu, dass ich im Laufe der Jahre, was das Thema angeht, obwohl ich natürlich, meine Meinung muss ich Ihnen nicht nochmal kundtun, die können sich die allermeisten denken und ich habe auch häufig genug drüber gesprochen. Ich bin nicht so optimistisch, weil am Ende des Tages, ich glaube, die Gefahr ist, dass es auch Regierungskonstellationen gibt, die sagen, nee, das machen wir nicht mehr. Was mich ein bisschen daran stört, bei allem Positiven, dass dieses Thema, das muss man ja auch mal sagen, ist die erste Regierung, die gesagt hat, wir gehen das jetzt mal an und wir tabuisieren das nicht. Also Sternchen dafür. Aber für ein paar mehr Sternchen fehlt mir der große Wurf, unter anderem auch, dass ja jetzt geplant ist, letztlich diesen Kapitalstock aufzubauen. Diesen Kapitalstock muss man jetzt natürlich auch bezahlen. Klar, die Regierung, der Bund als Schuldner kann das relativ günstig und der Gedanke ist dann, naja, wir bezahlen vielleicht 2% dafür oder 2,5% dafür, aber wenn der Aktienmarkt dann durchschnittlich 7% abwirft, wahrscheinlich, wenn man es konservativ rechnet, müsste man eher mit 6% rechnen. Die Differenz, die sorgt dann dafür, dass sich dieses Kapital aufbaut. Alles schön und gut. Und wahrscheinlich wird es auch aufgehen, zumindest in allen Perioden in der Vergangenheit hätte das funktioniert, weil die Aktienmarktrendite hoch genug war. Was mir fehlt, ist letztlich so ein bisschen, wie es die Schweden machen, anders als die Amerikaner, dass man direkt dort einzahlt. Also dass derjenige, der in die Rentenkasse, jetzt nehmen wir es ja aus einem Pott, wir machen ein Sondervermögen und bauen ein großes Vermögen auf. Aber sinnvoll wäre doch, einen gewissen Aktienanteil bei all denjenigen, die nicht privat vorsorgen möchten oder über das, was sie an Sozialabgaben haben, nicht mehr können, wenn man einen Teil direkt dort einfließen lässt, dann würde dieser Kuchen nämlich sehr viel schneller, sehr viel größer. Und ich finde es jetzt nur folgerichtig, wenn man anerkennt, dass man an der Börse ein Vermögen aufbauen kann, einen Kapitalstock aufbauen kann, finde ich es folgerichtig, dass man sagt, das ermöglichen wir natürlich auch den Privaten. Und insofern hätte ich mir gewünscht, dass man gleichzeitig ein Konzept vorlegt und sagt, okay, mit einer gewissen Haltefrist, und wir sprechen hier nicht von dem Jahr, wir sprechen vielleicht wirklich von einer Lebensarbeitszeit, vielleicht von 10 Jahren, dass man dann die private Altersvorsorge insofern unterstützt, dass man hier die Steuerfreiheit schafft. Und das fehlt mir ein bisschen da drin. Dennoch, ja, dankbar dafür, dass diese Diskussion stattfindet. Und ich glaube, für uns alle drei gilt, vielleicht hat man ja auch jemanden, mit dem man lieber spricht, die Sozialverbände, die Rentenverbände, die sich hier geäußert haben, einige sehr viel lauter als andere. Das ist einfach völlig fehlgeleitete, durch nichts zu belegende Kritik, wovon hier gesprochen wird. Also hier allein das Wort Casino, so wie Sebastian es gesagt hat, oder Zockerei zu verwenden. Es ist einfach inhaltlich verkehrt. Das darf man nicht. Es gibt keinen Beleg dafür, dass es Zockerei ist, wenn ich nur lang genug investiert bleibe. Und ich habe ja auf LinkedIn dazu aufgerufen, sich bei mir zu melden. Ich möchte gerne eine Diskussion darüber führen. Vielleicht sagt man sich aber auch, nee, mit der Nase nicht und einer mit der anderen Nase. Also insofern, ich gehe mal davon aus, ich darf diesen Aufruf gegebenenfalls an euch weiterleiten, wenn jemand sagt, nee, da diskutiere ich lieber mit Sebastian oder mit Timo drüber, denn das geht einfach nicht. Das kannst du einfach, du kannst genauso sagen, die Sonne geht, die Erde ist eine Scheibe. Es lässt sich recht gut belegen, dass das nicht so ist und es gibt überhaupt nichts, was dafür spricht, dass nach einer, ich weiß, immer noch 8% der Amerikaner oder so, ne?
Ja, genau.
Ja, und Taylor Swift ist Teil einer Regierungsorganisation.
Definitiv.
Also nach den Erkenntnissen, die ich habe, muss ich da mal sagen, ist es halt keine Scheibe. Und also bitte, die Diskussion muss man führen, Kritik muss man ernst nehmen. Kleines Sternchen dran. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht, aber das war vielleicht auch zu naiv, oder Timo?
Nee, ich glaube, dass da noch durchaus die Wahrscheinlichkeit besteht, dass auf der privaten Seite, also eine Reform der privaten Altersvorsorge, dass das durchaus noch kommt. Also ich habe mir dieses Konzept, dieses Paper, das sind ja auch um die 130 Seiten, das habe ich mir in dieser Woche tatsächlich mal zu Gemüte geführt. Da gibt es noch zwei konkurrierende Systeme miteinander. Das eine ist eher versicherungsorientiert, das andere ist eher Asset Management und Investment orientiert. Beides aber auf jeden Fall interessant. Können wir sehr gerne in einer der nächsten Episoden nochmal aufgreifen. Also um es jetzt so zu machen, also ich finde es erstmal okay, dass jetzt auch ein bisschen was für die gesetzliche Rentenversicherung getan wurde. Also das spielt sich ja jetzt auf der Seite des Staates ab, der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Ziel ist, die Beiträge einigermaßen stabil zu halten, die aufgewendet werden müssen und das Renteneintrittsalter nicht zu erhöhen. Das sind beides gute Ziele. Ich glaube aber, dass das halt wirklich zu kurz greift in der Form, in der es jetzt gestaltet ist. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, der wirklich große Wurf, der wird erst dann stattfinden, wenn das eben kommt, was auf der Seite der privaten Altersvorsorge geschehen muss. Und das ist, Lars, du hast es eben schon angesprochen, das ist massive Steuerbegünstigung, möglicherweise sogar Steuerfreiheit, sowohl auf der Seite der Beiträge, dass die einkommenssteuerlich absetzbar sind, dass ein massiver Vorteil geschaffen wird, eventuell wirklich nochmal eine Zulagenorientierung, zum Beispiel, wie man es auch bei Riester gemacht hat, Kinderzulagen etc. Ja, und möglicherweise auch quasi eine Befreiung der Kapitalertragssteuer, also quasi eine Abschaffung der Abgeltungssteuer für ein Konzept, wenn du einzahlst und dann aus dem MSCI World in den All Country World während der Laufzeit rüber switcht, dass dann halt wirklich auch alle Erträge komplett steuerfrei mitgenommen werden können. Das muss kommen. Und ja, das wird wahrscheinlich den Haushalt auch belasten. Das hat auch jemand richtigerweise angemerkt unter dem Video unserer letzten Podcast-Ausgabe, also auf YouTube. Aber ehrlicherweise, die wahren Kosten, das sind nicht die Kosten, die den Haushalt jetzt belasten. Die wahren Kosten sind die Opportunitätskosten, wenn wir nichts machen in der Zukunft. Das wird die Explosion der Sozialkosten sein, die dann entsteht, wenn wir jetzt dieses dicke Brett nicht bohren. Und wir müssen jetzt was machen. Und deswegen erwarte ich, egal von welcher Regierung, egal wer dran ist, dass wir jetzt mal nicht den Tischtennisschläger rausholen oder den Federballschläger, sondern die Baseballkeule und dass dann halt der Ball bis zum Mond geschlagen wird. Und dass wir, weil wir brauchen jetzt einen Home Run. Und ich glaube, Leute, spontaner Einfall, schreibt's in die Kommentare, Hashtag Home Run, wenn ihr das genauso seht, dass da jetzt wirklich was Großes passieren muss. Also in dem Fall jetzt wirklich an unsere YouTube-Zuschauer gerichtet. Also wenn da nicht mindestens 100 Kommentare mit dem Hashtag Home Run jetzt hier zusammenkommen, dann werde ich fuchsteufelswild und dann komme ich auch, dann klingel ich bei euch zu Hause. Also
du hast es, macht euch ja fast. Du hast es gut zusammengefasst. Also halten wir mal fest, es ist nicht der große Wurf, aber der Wurfarm oder Schlagarm, der wurde schon mal angespannt. Aber jetzt muss was kommen.
Ja, genau. Ja, das.
Und ich würde mich super freuen, wenn wir zum ersten Mal dazu hier einen Gast hätten. Also vielleicht, weil das ja so ein großes Thema ist und weil wir drei letztlich ja gleich denken. Also wir erwarten das alle, wir möchten das alle. Ich fände das ein super spannendes Thema, vielleicht auch mal für eine Extra-Runde, dass wir hier jemanden einladen. Ich habe jetzt gerade mal den Namen, weil sie mir vorher nicht so geläufig war. Katharina Stoller, Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend, die bei Lanz war. So viele Fernsehauftritte hatte sie noch nicht. Dann kann sie zu uns kommen und uns erklären, wenn Vonovia 400 Euro von 1000 Euro Miete, 400 Euro an die Dividende, an die Aktionäre ausschüttet. Wenn das so sein sollte, ja, gerade dann sollte der Staat doch in Aktien investieren. Also ich weiß, das ist ein bisschen polemisch und es ist auch ein anderes Thema, aber es ist eins, was zu einem gravierenden Thema wird für uns in den nächsten Jahren und für meine Kinder mal auf jeden Fall. Ich muss momentan davon ausgehen, dass sie rein gar nichts bekommen, beide nicht, selbst wenn sie in irgendeine Kasse einbezahlen und selbst wenn wir alle mit einbezahlen, selbst wenn wir, selbst dann heißt ja, aber du verdienst zu viel, du kriegst aber nichts raus, selbst dann würde es nicht funktionieren und von daher vielleicht nochmal neben dem Aufruf zum Hashtag, es möge uns doch jemand erklären, wo der Denkfehler ist.
Ja, du hast ja auch, wenn ich es noch abbinden darf, du hast ja immer, was mir so paradox vorkommt und was ich jetzt auch mal hier gerne äußere, ist, du hast ja aus Teilen des linken Spektrums, auch der Grünen, dieses Aktienparadoxon, das gesagt wird, bloß nicht Geld in den Aktienmarkt, das kann alles schief gehen. Kein Gezocke mit der Rente oder mit Rentengeld im Aktienmarkt. Auf der anderen Seite, wenn ich privat mein Geld in Aktien investiere, damit ein Vermögen aufbaue, dann kommen die gleichen Leute und sagen, guck mal, was der an Geld gemacht hat ohne Arbeit im Aktienmarkt. Wir wollen eine Vermögenssteuer. Also man zeigt ja, dass Vermögensaufbau möglich ist, aber gleichzeitig wird dann gesagt, das ist viel zu riskant. Also das finde ich so paradox, diese Forderung.
Ich finde aber, Sebastian, also von deiner 40% Dividendenrendite bei Vonovia, da kannst du ruhig mal ein bisschen was abgeben.
Da kann ich, also da ja, kann ich 2% ja. Vermögenssteuer also, abgeben.
Steuern drauf.
Genau, das heißt ja Abgeltungssteuer, Soli und Kirchensteuer.
Oh, Kirche auch noch.
Ich nicht, aber theoretisch. Etliche zahlen ja noch.
Ich auch nicht. Theoretisch. Ja, bei Bayer muss man sich da keine Sorgen machen. Also die sind höchstens gut für einen ordentlichen Verlustvertrag, oder?
Richtig.
Wer hat sich eigentlich getraut, das Thema Bayer mitzunehmen? Das muss ja ein echter Husar sein.
Das war ich.
Ach so, du warst das. Okay.
Das war ich. Ich habe das auch mit der Frage in unserer legendären WhatsApp-Gruppe, wo ich jetzt andauernd Anfragen bekomme, ob man da nicht beitreten kann, habe ich die Frage reingestellt: Ist das vielleicht jetzt eine kurzfristige Turnaround-Wette fürs Satellitenportfolio? Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Hey, ich gebe euch mal was mit. Also, Gedanke war das, was wir jetzt gesehen haben in dieser Woche, war das finale Auskotzen? Und was sehen möglicherweise die Aufsichtsräte, die da jetzt Insiderkäufe getätigt haben? Okay, man muss dazu sagen, die haben da für 50 bis 100.000 Euro haben die da ein bisschen was gekauft. Also ich glaube, das ist eher so ein bisschen Symbolpolitik, was da stattgefunden hat. Also das waren ja Peanuts, ne? Also ungefähr so wie die 0,2 Bitcoins, die Sebastian da im Portfolio hat, ne? Alles Peanuts. Und jetzt natürlich die Frage, geht's eher in Richtung 30 Euro oder geht's eher in Richtung 20 Euro? Was meint ihr?
Tja,
Lars, möchtest du?
Sebastian, gerne. Ich gucke mir nämlich gerade noch den Kurs an.
Gut, dann fange ich an. Dann gut. Also ich muss sagen, du musst definieren, was kurzfristig ist. Also wenn du die Aktie aktuell anschaust, 20-Jahres-Tief, fällt wie ein Stein, wenn man sagt, okay, man geht jetzt mal eine spekulative Trading-Position ein, da wird Lars bestimmt noch ein bisschen was ausführen, kann ich mir vorstellen, mal einen schnellen Zock. Aber Bayer, also das ist jetzt nicht mein Metier, wo ich sage, da habe ich jetzt eine große Einschätzung im Trading-Bereich, da ist Lars sicherlich versierter, aber Bayer an sich auch, es gibt ja viele, ich habe auch schon Zuschriften bekommen, ob das jetzt eine interessante Langfriststspekulation ist, weil die Aktie ja so billig ist. Naja, sie ist so billig, weil sie so beschissen ist, das muss man einfach sagen. Also Bayer an sich, hohe Schulden, Riesenschuldenproblem bei Bayer drin. Klagerisiko, hatte ich in früheren Ausgaben schon gesagt. Da hieß es von Bayer, ja, wir haben das ganz gut im Griff. Wenn du dann reinguckst, sind da noch 50.000 Klagenanhänge anhängig. Wenn da nur 5 Leute irgendwie 3 Milliarden kriegen, dann bist du weg. Dann hatten wir jetzt die Dividendenkürzung, habe ich auch im Podcast angesprochen. 3 Jahre 11 Cent. Also ich weiß auch nicht, ob man bei Bayer als Vorstand an die eigenen Prognosen glaubt, die da so verbreitet werden und gleichzeitig muss man die Dividende kürzen, dann hast du im Pharmabereich Patente, die auslaufen, da kommt momentan nichts zurück. Also Bayer, wie gesagt, wenn Lars zu dem Schluss kommt, da könnte man mal einen kurzfristigen Zock machen. Ja, gerne, wer das macht. Aber die Aktie irgendwie länger zu halten, also der Hund, wie Gordon Gekko sagt, der hat so viele Flöhe, da muss mal wirklich aufgeräumt werden und vielleicht wird Bayer dann wieder interessant. Aber momentan würde ich komplett die Finger davon lassen.
Ja, ich wünschte, ich könnte da einen Kontrapunkt zu setzen. Bayer ohne das Prozesskostenrisiko wäre trotz der Schwierigkeiten in einigen Bereichen, es ist ja schon noch so, dass sie Assets haben und sie haben ja auch einen positiven Cashflow. Das heißt also, Bayer ohne diese Risiken, es sind nicht die Prozesskostenrisiken, sondern es sind die Risiken, die sich aus den Prozessen ergeben. Ja, die Prozesskosten sind zum Teil, glaube ich, sogar versichert. Das kann man bezahlen, auch wenn es natürlich eine ganze Menge ist. Also das, dann wäre die Aktie wahrscheinlich etwa doppelt so viel wert, wenn man sie erstmal im Branchenvergleich sich anschaut. Nur, die Risiken sind halt da. Und es gab in der letzten Woche wieder 2 Artikel, ich habe gelesen, ich meine auf dem Handelsblatt und weiß nicht, FAZ, glaube ich, dass die Klagewelle noch steigt. Das ist natürlich, beziehungsweise die Anzahl der Klagen. Das ist natürlich in dem Moment, wo dann Klägern Recht gegeben wird, kommt natürlich, das ist so ein bisschen das amerikanische Rechtssystem. Du kannst für die gleiche Sache halt mehrfach bestraft werden im privaten Recht, ja. Und wo ich kann das ist schwer, ich glaube, dass die Dividendenkürzung natürlich sehr viel Luft gibt. Also knapp 4,5 Milliarden werden, glaube ich, eingespart dann auf 3 Jahren. Das heißt, das Unternehmen ist jetzt nicht unmittelbar von einer Insolvenz betroffen. Nur wer kann dieses Risiko kalkulieren? Wer kann kalkulieren, wie die Richtersprüche da ausfallen? Dennoch, wenn man sich die Aktie anschaut, dann hat das sicherlich was von einer ganz soliden Auskotzformation. Nur, die findet immer noch nicht kein technisches Signal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man am Tief eine Bodenbildung zumindest annehmen darf, aus technischer Sicht. Aber selbst die einfachste, ja, wir haben Bayer nicht brutal überverkauft. Dazu ist der Ausverkauf jetzt zu langsam vonstatten gegangen. Was es also zumindest mal bräuchte, das wäre jetzt das wahrscheinlichste technische Signal, ist einen schnellen Ausverkauf und dann erholt sich die Aktie wieder. In der Vorwoche gab es diese Chance. Wir hatten also einen sogenannten Hammer auf der Unterseite. Die Aktie war bei 25 Euro und dann hat sie bei 26,50 geschlossen. Das ist also ein paar Prozent höher. Aber wer dieses Signal technisch treu umsetzen möchte, der bräuchte dann eine Wochenkerze, die nach diesem Ausverkaufsszenario die vorherige dann überschließt, also darüber schließt.
Überschreitet.
Und das ist mal die Mindestbedingung für eine Bodenbildung. Das ist dann noch keine Garantie, dass es eine Rallye gibt, sondern hier kann man wirklich sagen, hier hat sich das Sentiment kurzfristig gedreht. Haben wir aber nicht. Und von daher ist es momentan noch das berühmte fallende Messer. Und das ist eben das Problem, die lange investiert haben, gesagt haben, fundamental ist der Laden viel mehr wert. Die müssen 2, 3 weiße Seiten in der Analyse offen lassen, weil sie am Ende des Tages nicht sagen können, wie hoch tatsächlich die Belastungen sind für Bayer. Also ich will nicht ausschließen, dass ich nach einer, allein schon weil so viele die Aktie vielleicht auch steigen sehen möchten, dass ich nach einer technischen Gegenreaktion so einen Zock dann mal wage, aber es gibt einfach noch kein Signal dementsprechend.
Was würdet ihr von folgendem Gedanken halten, dass man tatsächlich sich die Bayer zumindest mal auf die Watchlist legt und die nächste Marktkorrektur nochmal abwartet? Weil ich denke, dass in der nächsten Marktkorrektur die Bayer auch nochmal richtig eins auf den Deckel kriegt, möglicherweise sogar überproportional zum Gesamtmarkt, also zum DAX in dem Fall, und sich dann möglicherweise nochmal eine Einstiegschance ergeben würde. Lars, macht das Sinn aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, dass Bayer in seiner Marktkapitalisierung so klein geworden ist mittlerweile, dass das Unternehmen vielleicht nicht unbedingt mit dem DAX sich mitentwickelt. Also der Grundgedanke ist natürlich, wenn schon unten, dann wirklich unten, unten, unten. Den kann ich nachvollziehen. Ich glaube allerdings nicht, dass die nächste Korrektur eine sein wird, die quer durch, also ein Crash, keine Frage, der erwischt immer alle. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die nächste Korrektur eher eine Sektorrotation sein wird. Dass also am Ende des Tages einige Aktien besonders stark fallen. Wahrscheinlich die, die jetzt gerade sehr gut laufen, also Tech und Consumer Discretionary. Und dass andere Sektoren aber in dem Fall dann gar nicht so schwach sind. Ja, auf eine Watchlist kann man sie sich auf jeden Fall nehmen und vielleicht gibt es ja irgendein Downgrade oder whatever, dass die Aktie nochmal richtig unter Druck gerät. Und dann, und das reicht ja manchmal, dann haben zumindest die Verkäufer fertig, alle, die verkaufen wollten. Das ist jetzt ja auch passives Kapital, was logischerweise Bayer weniger gewichtet. Ja, tausende von ETFs, die den DAX haben, müssen Bayer ja auch immer verkaufen, weil der Anteil von Bayer im DAX auch immer weiter sinkt. Also letztlich fließt da immer Kapital ab und es bräuchte das spekulative Kapital, das sagt so, jetzt ist mal genug. Irgendein Trigger, und wahrscheinlich wird es nicht sein, das habe ich letzte Woche auf LinkedIn gesehen, wenn der Vorstand 2 zusammengeschobene Perserteppiche nimmt und dann sich mit hemdsärmlich mit Mikrofon dahinsetzt. Das ist aber natürlich nur ein Softskill. Aber sagen wir mal, es passt irgendwie ins Bild, dass du sagst, Freunde, es muss ja nicht hier eine Steve Jobs Vorführung sein, aber hättet ihr nicht irgendwie irgendwas Einheitliches oder zieht euch ein Polo an, das alle das Gleiche anhaben, aber 2 Teppiche und dann, das sieht alles so hingerotzt aus. Das passt aber so ein bisschen ins Bild, das wird das Unternehmen am Ende des Tages nicht beeinflussen.
Die saßen da aufgereiht wie so ein Brieftaubenzüchterverein irgendwie wie der Vorstand da, ne? Also ja, das war nicht so gut. Müssen wir halt abwarten, bis Lars seine Palantir-Gewinne mitnimmt und dann die Bayer mal so richtig stützt, oder?
Ja, Palantir ist ein super Beispiel dafür, denn Palantir, ich habe sie mitgenommen, weil es für mich wichtig ist zu unterscheiden, und das habe ich natürlich schon einige Male gemacht, zwischen einer langfristigen Investition und ich will Kursgewinne und ich will die jetzt haben. Und ich habe Palantir vor 2 Wochen, ja, es gab den Ausbruch nach den Earnings. Palantir muss ich nicht groß erklären. Für viele ist es ein AI-Wert, für mich ist es letztlich ein Software-Beratungsunternehmen und ja, ganz viele Regierungskunden, diese Woche auch wieder einige große Kunden. Aber sie haben, also praktisch jeder ist da Kunde, ganz offensichtlich, wenn wir uns die Earnings anschauen, gibt es aber nicht den einen Kunden, der sagt, hier habe ich mein Auftragsvolumen von 1 Milliarde für dich. Und ob es das besser macht, weiß ich nicht. Ich bin fundamental nicht davon überzeugt, dass Palantir ein großer Gewinner wird. Derjenige in mir, der aber sagt, ich warte auf solche Signale, wie ich sie gerade besprochen habe, der fand Palantir vor 2 Wochen, deswegen kann ich sie auch nur besprechen, weil ansonsten natürlich Quatsch zu sagen, ich fand sie interessant, aber ich habe es nirgendwo erzählt. Edgebadge, jetzt steigt die Aktie halt weiter. Ich habe es im Tradermacher-Kanal gezeigt, dass hier eine Aktie, die mir fundamental nochmal nicht zusagt, die aber sicherlich ein bisschen auf der KI-Welle schwimmt. Die haben Zahlen gemacht, die haben dann dafür gesorgt, dass du nur noch das 70-fache des Cashflows oder sowas bezahlst, also immer noch relativ viel. Aber Charttechnik.
21 mal Umsatz.
Oh, ja, den Umsatz. Umsatz, ja, genau. Ja. Und ja. Aber charttechnisch, und das ist für mich ja im kurzfristigen Bereich entscheidend, ein wunderbares Signal. Einen deutlichen Ausbruch über ein für mich wichtiges Retracement, also eine Marke. Dann gab es den mustergültigen Rücksetzer und jetzt ist die Aktie zur Oberseite weitergestiegen. Und das ist für mich vollkommen in Ordnung. Je kurzfristiger für mich die Herangehensweise ist, und dazu zähle ich auch Tage oder Wochen, desto unwichtiger ist, was ich über das Unternehmen denke, wie sich das in den nächsten 2-3 Jahren entwickelt wird. Und ich habe bewusst Palantir, weil ich vermutlich als Palantir-Kritiker eher wahrgenommen wurde, hier mitgebracht. Ich kann das da ganz schmerzlos machen. Das ist dann fast, ja, das ist, wenn man so will, das ist die Zockerei. Das machen wir natürlich nicht mit unseren Renten. Das mache ich mit meinem Kapital, auf das ich gegebenenfalls verzichten kann oder zumindest einen Teil dessen. Und aber diese, sich einfach damit von frei zu machen, das eröffnet eine neue Welt. Man sieht nämlich viel mehr Werte und sagt, ja, was machen die eigentlich genau? Und im besten Fall weiß man auch ungefähr, was sie machen. Aber als aktiver Anleger ist für mich das Kursverhalten ein ganz entscheidendes.
Ganz kurze Unterbrechung. Gleich geht's weiter mit Buy the Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr. Und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt weiter im Text mit Sebastian, Lars und mir.
Ich finde, die Palantir macht sich so langsam. Also ich habe, muss ich auch zum Protokoll geben, eine kleine Position in Palantir, auch noch nicht so lange her. So müsste im Januar sein und die Aktie hat sich ja in diesem Jahr extrem gut entwickelt, also 62% in Dollar, wurden im letzten Jahr auch zum ersten Mal überhaupt profitabel. Und was interessant ist, auch wenn man in die letzten Geschäftsberichte reinschaut oder auch im Februar kamen die Zahlen raus und Alex Karp, der Mitgründer neben Peter Thiel, der hat gesagt, dass im KI-Bereich, und da bin ich nicht 100% bei Lars, ich sehe Palantir mehr im KI-Bereich als im Softwareberatungsbereich, weil die auch extrem viele AI-Patente, wir hatten in der früheren Ausgabe darüber auch mal gesprochen, im KI-Bereich halten, bekommen viele Rüstungsaufträge Militärbereiche aus dem Militärbereich und in den USA boomt das Geschäft bei denen ohne Ende. Also die können sich vor Aufträgen in den USA allein gar nicht mehr retten und ziehen mittlerweile, und das sollte zum Nachdenken geben, das hat Alex Karp gesagt, sie ziehen Personal aus Europa und Deutschland, hat er genannt, ab in die USA, weil er sagt, in Europa hat man dieses KI-Thema nicht verstanden, während in USA und auch Teilen Asiens die Bude eingerannt wird mit verschiedensten Big-Data-Lösungen, wie man also große Datenmengen verarbeitet. Ich muss aber sagen, Palantir, super teuer. Du hast es gesagt, Timo, gut 20-facher Umsatz wird bezahlt. Gut 70-faches KGV wird aktuell bezahlt. Also das ist eine Position, da werde ich auch jetzt nicht lange dabei bleiben, weil dafür finde ich Palantir zu teuer. Also da müssen die erstmal reinwachsen in diese Schuhe, die sie da anhaben. aber könnte ja noch kommen. Also ich, das ist so eine Aktie, die habe ich schon ewig auf der Watchlist. Mal kaufe ich sie, mal habe ich sie nicht. Aber wenn die sich weiter so machen wie jetzt, könnten die noch viel interessanter werden. Wie gesagt, ich habe eine kleine Position, aber sie sind mir zu heiß gelaufen. Vielleicht gehe ich auch zu früh raus, aber dann,
nur mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen. Die sind höher bewertet als Nvidia. Nvidia wächst mit in einer astronomischen Größenordnung. Und was war das Umsatzwachstum letztes Quartal? Ich bin nicht ganz sicher. Irgendwas zwischen 19-25% oder sowas, ne?
Könnte es sein.
Du bezahlst mehr für etwa ein Drittel des Umsatzes. Natürlich, Palantir sieht optisch günstiger aus. Aber wenn du in einer Situation bist, wo das Unternehmen sagt, uns rennen die hier die Bude ein, besser geht's gar nicht, dann sehe ich andere Unternehmen, die offensichtlich eine viel bessere Marge aufweisen und vielleicht entwickelt sich ja Palantir dahin. Nur jetzt gerade im AI-Hype, und das sind deine Umsätze, die ja nicht schlecht sind, dann sage ich einfach, ja, dann kann ich auch CrowdStrike oder Nvidia kaufen.
Palantir ist mein Bitcoin.
0,2. Okay. Ja, okay, die eine Wochenkerze der Anfang Februar, die sah natürlich schon ähnlich aus wie so eine
Bitcoin. Das waren die Zahlen. Das war ja, ich glaube, 30% ja, an einem Zahlen, Tag. Ne? Ja, das war also extremst.
Die Wochenkerzen sehen ja auch ganz konstruktiv aus, dass die danach eben nicht irgendwie großartig wieder abverkauft worden sind, sondern dass das jetzt da oben so ein bisschen rumkonsolidiert. Also tatsächlich wäre ich bei Palantir auch eher in dem Camp, dass das kurzfristig wahrscheinlich nochmal ein bisschen weiter nach oben läuft. Ja, also das würde ich auch sagen. Was ich fundamental ein bisschen schwierig finde bei Alex Karp speziell, ist, dass sie halt schon hier und da einiges quasi an Prognosen rausgehauen haben und zum Teil also kommunikativ auch sehr sehr offensiv waren, sehr pushy und dann so manches Mal auch in den letzten Jahren ein bisschen was wieder kassiert haben. Also klar, das machen andere auch, ist keine Frage. Ein bisschen Klappern gehört da mit dazu, aber ist natürlich dann auch so, dass dann halt gerade bei solchen Aktien auch relativ viel wieder schnell in die andere Richtung laufen kann. Kursziele, also ich habe mir mal zwei Extreme rausgesucht. Bank of America sagt $28, RBC Capital sagt Kursziel $5. Also das ist natürlich auch schon irgendwie eine ganz witzige Spanne. Ja,
und darauf kam es mir aber an. Durch den Anstieg über $21 ist mein Kursziel, also das kann noch deutlich höher gehen. Die können in Richtung 30 steigen, darüber können sie in Richtung 36 US-Dollar steigen. Sie sehen charttechnisch ganz hervorragend aus. Kleiner Hinweis, ich habe keine Position mehr in Palantir. Und Palantir ist auch, wenn man sagt, ja, irgendwas Positives muss doch geben aus deiner Sicht. Also ist besser als C3 AI. Die werden ja oft hin und wieder genannt, sind Unterschied. Die sind nun wirklich Schrott, meiner Meinung nach. Aber ein geiles Kürzel AI, also allein das dürfte für 150 Millionen Marktkapitalisierung extra gesorgt haben. Aber darauf kam es mir an. Also es war gar kein Clickbait hier zu sagen, perfekter Hype-Kandidat, habe ich bei uns in die Gruppe reingeschrieben. Mal sehen, welcher Titel es nachher schafft in die Podcast-Beschreibung. Das kann durchaus weitergehen. Also der Chart sieht super aus. Das ist für mich eine ganz, ganz tolle Konstellation. Ich werde sie jetzt auf dem Niveau nicht mehr steigen, sondern einfach Sebastian die Daumen drücken. Man muss auch Jönne könne. Und nur Das kann ich glauben und ich kann spekulativ investiert sein, ohne dass ich die Firma richtig toll finde. Da vertraue ich dann am Ende bei kurzfristigen Positionen meiner Analyse des Preises mehr.
Ich habe jetzt auch eine Idee für Bayer, wie sie nochmal 1 Milliarde Market Cap obendrauf packen.
Bayer kann. AI?
Bayer.ai.
Mhm. Ja, Dot, das Dot, das bringt nochmal 500 Millionen.
Ja, sehr gut. Jede Firma sollte irgendwas mit AI machen. Gehen wir zum nächsten. Und das hat Buffett vergessen. Buffett minus 6%, Berkshire, warum? Ja, weil er vergessen hat, irgendwas über AI zu sagen. Du lass dich kaputt.
Das passiert selbst im besten Mal. So ein kleiner Fauxpas. Wie sieht's denn aus mit Gold? Da haben wir ja doch auch ein gutes Kursziel mitgebracht, oder Sebastian?
Auf jeden Fall.
$3,000 oder wo geht's
genau.
hin?
Genau, ich gebe mal einen Zeitstempel dazu, denn Gold ist ja ein Biest für YouTuber, nicht ganz so schlimm wie der Bitcoin, aber wenn du über Gold sprichst bei Allzeithochs und dein Video geht vielleicht am Wochenende erst online und dann gab es wieder eine Korrektur, dann stehst du halt doof da. Also wir nehmen die Ausgabe gerade Freitagmittag auf und das sieht bei Gold, wenn sich jetzt in den letzten paar Minuten nichts getan hat, noch relativ alles gut aus. Lars guckt schon nach, vielleicht kannst du bestätigen, sind wir noch auf Allzeithoch?
Ja, ja, 2166 sind wir gerade, ja.
Sehr gut, also das mal fürs Protokoll. Aber ich habe mal Gold jetzt einfach mitgebracht, weil Gold, finde ich, im Verborgenen, muss man fast sagen, Allzeithochs macht. Alle gucken natürlich auf den Bitcoin und auch verschiedene Kryptowährungen. Bei Gold, die Stimmung ist super negativ. Also ich habe mir gerade mal noch die Auswertung vom World Gold Council rausgezogen, der Investorenflüsse, also das Geld ist, was in Gold-ETFs reingeht. Da sieht man für 21, 22 und 23 nur Abflüsse. Bank of America, Umfrage oder Fondsmanager, kein Schwein will Gold haben. Also und an diesen oder im Rahmen dieser negativen Stimmung klettert Gold so langsam im Verborgenen nach oben. Da muss ich sagen, das ist eine beeindruckende innere Stärke. Wir sehen auch weiterhin anhaltende Käufe der Zentralbanken, die im Januar wieder deutlich zugegriffen haben, obwohl Gold schon über 2000 Dollar war. Also das sind sehr, sehr gute fundamentale Voraussetzungen, muss ich sagen. Und jetzt gibt es jüngst ein Kursziel, 3000 Dollar von Mike McGlone. Und Mike McGlone arbeitet bei Bloomberg. Er ist so zuständig für die Abdeckung der Rohstoffstrategien, der Rohstoffmärkte. Und er hat jetzt neulich in einem Interview also einen rausgehauen und gesagt, in diesem Jahr noch sehen wir 3000 Dollar. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe mal eine Umfrage gemacht unter allen auf YouTube. Ich habe eine Umfrage gemacht auf LinkedIn. Ich werde auch am Sonntag nach diesem Video, wird ein Video bei mir im Kanal online gehen. Da werde ich auch mal detailliert noch drüber sprechen, wo Gold hingehen kann. Aber mal hier im Rahmen unserer Buy the Dip Ausgabe, ich halte so 2,5 eher für realistisch und das ergeben auch so die Umfragen unter meinen Followern. Das ist so ein vernünftiges Aufwärtspotenzial, da hast du nochmal 15-20%, aber 40% auf 3000 Dollar, wenn es passieren sollte, dann wahrscheinlich im Rahmen einer deutlichen geopolitischen Anspannung oder extrem negativen Inflationsüberraschung, aber also 3000 Dollar halte ich selbst als großer Goldfan und ich freue mich natürlich darüber, wenn meine Goldbestände mehr wert wären, halte ich ein bisschen für ambitioniert. Habt ihr da Kursziele momentan?
Hat der da nicht gesagt, auch der McGlone, also von Bloomberg, dass er davon ausgeht, dass es in diesem Jahr noch eine bisschen schmerzhaftere Rezession geben soll und deswegen der Goldpreis dann letztendlich auch so anzieht?
Richtig, er hat verschiedene Argumente angeführt. Das ist einen langen Artikel, gibt es dazu. Und genau, also als Argumente, er sieht eine Rezession, es könnte inflationäre Überraschungen geben. Also viele negative Überraschungen, die Gold einfach deutlich nach oben steigen lassen.
Lars?
Du ja, ich bin ich bin auch in Gold investiert, auch kurzfristig, weil mich die relative Stärke überzeugt hat. Trotz der Aussichten, dass die Zinsen langsamer sinken als erwartet, was ja grundsätzlich mal bärisch ist für Gold, hat sich Gold aber sehr gut gehalten. Die letzte Korrektur ist sehr flach ausgefallen. Ich bin also auch bullish. Mein Kursziel für dieses Jahr liegt so zwischen 2,350 und 2,400 US-Dollar, also in etwa in dem Bereich, wo Sebastian auch das für dieses Jahr das Kursziel sieht. Ich glaube, dass die größere Bewegung im Jahr 2025 stattfinden könnte. Das wäre auch ziemlich typisch, weil wir es häufig erleben, dass Gold dann mit der ersten Bewegung einige Marktteilnehmer reinzieht und dann kommt nochmal eine Konsolidierung und du denkst dir, das ist doch hier Mittelfingermittwoch, das gibt's doch gar nicht. Jetzt schon wieder so langweilig. Und dann kommt die größere Bewegung, wenn sich Gold so verhält, wie das in der Vergangenheit häufig der Fall gewesen ist. Von daher bin ich grundsätzlich bullish für Gold. Und vielleicht ist es auch interessant, dann Positionen aufzubauen. Und das würde ich grundsätzlich sagen, wenn du nicht für die Ewigkeit investiert bist, wenn Gold dann auch mal korrigiert. Es hat jetzt wirklich jeder die Chance gehabt, der wollte, in Gold einzusteigen. Und das dann zu machen, wenn wir neue Allzeithochs sehen, klar, wenn du 10 Jahre halten willst, dann kannst du das vermutlich gefahrlos machen. Aber wir brauchen am Ende für eine Rallye-Verschärfung auch den Teil der Marktteilnehmer, die sagt, oh, jetzt wird's hot, jetzt bin ich dabei. Und wir haben jetzt gerade erst in den letzten 2 Wochen so ein bisschen mehr Mittelzuflüsse gesehen. Und wie Sebastian jetzt gesagt hat, ist die most hated Rally oder most underrated Rally. Es interessiert sich einfach keiner dafür. Kann ich mir dem bullischen Ton, den kann ich nur unterstreichen.
Da, Timo, wenn ich noch kurz darf. Lars, du hast den richtigen Punkt angesprochen. Also auch ergänzend zu sagen, wer sich schon länger mit Gold beschäftigt, und das ist bei mir seit ich 18 bin, also ein Stückchen her, wo ich den Goldmarkt täglich fast beobachte, der weiß, immer wenn Gold ein Mehrjahreshoch erreicht oder wenn Gold ein Allzeithoch erreicht, dann passieren danach komische Dinge. Deswegen finde ich auch die Stärke der letzten Wochen beeindruckend, dass sich Gold sehr stabil über $2,000 eingenistet hat und jetzt einen Angriff startet auf noch neue Allzeithochs oder neuere Allzeithochs, weil normalerweise kommen dann in illiquiden Marktphasen, das heißt in der Regel im asiatischen Handel, gerne auch Sonntagnacht, große Abverkäufe in den Terminmärkten. Ich nenne es immer gerne die Abfangjäger. Wofür, für diese schöne Metapher hat mich ja Lars neulich in WhatsApp gelobt in meinem Report. Aber es ist so, die Abfangjäger steigen dann auf, wenn Gold zu heiß läuft. Es wird dann massiv mit Milliardensummen im Terminmarkt in Illiquidität abverkauft, was total schwachsinnig ist und kein normaler Marktteilnehmer eigentlich machen würde. Das heißt, wer jetzt diese Rallye zuschaut, der wird garantiert wieder eine Chance bekommen, dass der Goldpreis mal abrupt aus dem Nichts $100, $150 fallen wird. Und da muss man halt dann sagen, okay, das ist mein Moment, jetzt reinzugehen. Und die Chance wird sich definitiv, wahrscheinlich sogar in den nächsten Tagen bieten. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir noch einen heftigen Rücksetzer sehen. Und dann geht's weiter.
Ja gut, also dein Wort in Gottes Ohr, weil ich glaube, das wäre jetzt mein Moment irgendwie. Das wäre mein Moment. Dann gibt's wirklich die allererste Goldposition im Portfolio Bautzus. Ich muss dazu sagen, ich finde Gold, auch das mit den Abfangjägern, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Was, glaube ich, ganz gut dazu passt, ist das, was ich mir rausgesucht habe. Und zwar, ich muss sagen, Gold ist ein sehr höfliches Asset. Ne? Weil es heißt doch immer irgendwie so, ne, am Allzeithoch zweimal klopft er an und beim dritten Mal kommt er rein. Und Gold hat insgesamt, ich glaube, jetzt viermal angeklopft und ist jetzt beim fünften Mal erst nachhaltig eingetreten. Mal gucken, ob das dann tatsächlich auch so bleibt. Sebastian, ich lege mir auf jeden Fall, also ich lege es mir jetzt wirklich ganz eng auf die Watchlist, weil ich würde mich freuen, da zumindest einen kleinen Fuß schon mal in die Tür reinzukriegen. Und ich glaube zwar nicht, dass die $2,000 nochmal getestet werden, aber irgendwas unter 2,1, vielleicht 2,50 oder so. Ich glaube, das wäre dann tatsächlich mal ein ganz, ganz ordentliches Niveau, wo ich dann auch zum allerersten Mal eine Position aufbaue.
Wir bleiben dran. Hauptsache, du gehst dann nicht in den Goldmarkt über Goldminenaktien.
Ja, mal sehen. Ich finde so eine, die Barrick Gold, ich habe es ja vor 2 oder 3 Ausgaben haben wir drüber gesprochen. Und da habe ich ja gesagt, ja, also für so eine antizyklische Chance finde ich es jetzt nichts. Ich würde ein prozyklisches Signal abwarten. Und zumindest bei der Barrick Gold, da könnte man jetzt, wenn man auf diesen Chart schaut, zumindest da eine kleine Bodenbildung rein interpretieren. Und sie sind ja auch zumindest dran jetzt in Richtung 16,30 US-Dollar und dort liegt ja auch die 200-Tage-Linie. Also wenn sie da drüber kommen, das wäre zumindest schon mal ein kleines Signal. Und dann, wenn sie über $18 ausbrechen, ab da würde ich dann schon sagen, also ich glaube, dann wäre halt mal so eine kurzfristige Satellitenportfolio-Beimischung wäre nicht so unspannend. Das ist auch unsere Hörerfrage. Jetzt habe ich mal die Tradition hier
kaputt. Das macht gar nichts.
Normalerweise die Hörerfragen, um die kümmerst du dich ja, Sebastian.
Also, ja, ich gebe es nochmal an dich. Der Thilo, der hat uns eine Hörerfrage geschickt. Er hat gefragt, warum die Goldminen so schwach sind. Und da muss ich auch noch als Zeitstempel dazu sagen, diese Frage kam vor 3, 3,5 Wochen. Und ich sortiere dann immer die Fragen und ich habe dem Thilo auch geantwortet, dass wir die Fragen halt sortieren, aufnehmen, aber es muss natürlich auch irgendwie zum Zeitgeist, zum Thema passen, weil mit Goldminenaktien vorher, da hätte man jetzt auch keinen hinterm Ofen hervorgelockt. Und jetzt natürlich, ich habe zu ihm geschrieben, ich glaube, das steht so genau in der E-Mail, wir sprechen über die Goldminenaktien, wenn Gold wieder auf Allzeithochs geht, weil dann kommt Interesse auf. Und besser hätte ich es nicht wissen können. Und die Goldminenaktien, muss man sagen, sind schon noch eine Möglichkeit, in Gold einzusteigen, ist sehr günstig, weil die Goldminenaktien noch viel mehr gehasst werden als Gold. Also wenn man sich die Performance mal anguckt, da konnte man auch über die großen Indizes, jetzt so langsam laufen sie an und so langsam sieht man da auch eine W-Bodenbildung, eine Umkehr am Boden. Aber holen konnte man damit nicht viel. Aber jetzt, seit Gold läuft, zeigt sich wieder der Hebel, der sich hier bei Goldminenaktien bildet, weil Gold ist so um die 5% gestiegen, die Aktien gut 10%, also mal gemessen über einen ETF von VanEck oder einen ETF von Amundi beispielsweise. Also der Hebel wirkt wieder und da ist immenses Aufholpotenzial. Also ich lese da immer gerne die monatlichen Berichte von Incrementum, das ist also der Ronald-Peter Stöferle beteiligt, ihr kennt ihn beide, die bringen ja den in Gold wie Trust Report immer wieder raus. Die haben auch monatliche Updates und da setzen die auch die großen Goldminenindizes ins Verhältnis zu Gold oder zu den Aktienmärkten und da ist eine eklatante Unterbewertung. Also wenn man Gold unterbewertet findet, dann sind die Goldminenaktien noch viel mehr unterbewertet und zahlen sogar aktuell eine Dividende, wenn auch so 2% auf so einen ETF. Aber verglichen mit früher kriegt man sogar ein bisschen was fürs Watten. Also ich muss sagen, Goldminenaktien finde ich hochspannend, habe auch einen ordentlichen Teil im Portfolio, sammle die auch gerne auf, weil ich absolut überzeugt davon bin, dass die noch deutlich sich im Kurs vervielfachen werden. Also breite Indizes wie der Hui beispielsweise. Aber man muss da natürlich auch immer wissen, das sind zyklische Werte. Also das ist so eine der wenigen Positionen in meinem langfristigen Depot, die ich seit Jahren aufsammle, aufbaue. Ist jetzt auch sicherlich nicht meine beste Position gewesen, wo ich sicher bin, dass wir da noch deutliche Kurssteigerungen sehen werden, wo aber dann auch Aktivgewinne wirklich mitgenommen werden müssen, auch in dem langfristigen Portfolio, weil die Goldminenaktien dann schnell wieder zusammensacken können und dann hat man eigentlich nichts gekonnt. Also so eine schnürchenartige Aufwärtsbewegung wie beim S&P 500, das hat man nicht bei Goldminenindizes. Aber momentan, und da bin ich auch gleich fertig, sind sie super unterbewertet und für mich, wer Sparpläne hat oder wer regelmäßige Einmalkäufe tätigt, kann man sich die Aktie mal angucken, wenn man natürlich sagt, okay, man ist da affin. Muss auch Geduld mitbringen. Es kann nämlich auch ewig teilweise dauern, bis diese Aktien wiederentdeckt werden. Möglicherweise jetzt in den nächsten Wochen, weil Gold Allzeithochs macht und die Leute sagen, wo kann ich dann noch billiges Gold kaufen? Ah, die Minen sind unterbewertet.
Ja, nehme ich gerne einen diametral anderen Standpunkt ein. Für einen langfristigen Anleger taugt das meines Erachtens nicht, weil die Durchschnittsrendite viel zu schlecht ist. Mal abgesehen von den beiden Streamern, weil die sehr viel geringere Fixkosten haben, also die großen sind Wheaton und Franco Nevada, die haben sich auch im Kurs in den letzten Jahren deutlich besser gehalten und haben eine etwas höhere Dividendenrendite. Mir ist es suspekt, dass eine Newmont Mining, eine Barrick Gold, eine Agnico Eagle sieht ein bisschen besser aus, dass die 50% und mehr von ihren Allzeithochs entfernt sind, während Gold gerade auf einem Allzeithoch notiert. Das ist anders gewesen in der Vergangenheit. Wir haben hier mehr Gleichlauf gesehen zwischen diesen Goldproduzenten und dem Goldpreis. Das ist diesmal anders. Ja, sie sind fundamental günstig, aber das überzeugt mich nicht. Also im langfristigen Portfolio überzeugt es mich sowieso nicht. Da habe ich den Streamer drin, das wissen die meisten, Wheaton. Und der ist auch sehr schön mitgelaufen, ist auch dem Allzeithoch am nächsten. Wenn Gold durch die Decke geht, dann werden die Streamer schlechter laufen. Schlicht und einfach deshalb, weil sie ja Abnahmeverträge haben und Zulieferverträge. Also der Hebel ist dann nicht der gleiche. Und ich will auch nicht ausschließen, dass diese Goldminenaktien antizyklisch interessant sind. Aber es ist für mich, wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, haben sie einfach im langfristigen Portfolio keine besonders gute Rendite. Und wenn jemand jetzt sagt, ich möchte diesen Lauf mitnehmen, warum nicht dann sagen, ich nehme einen Wert, der den Goldpreis genau abbildet, wie zum Beispiel Xetra Gold oder Irwax Gold 2, ist nach einem Jahr Haltefrist auch noch steuerfrei, also vielleicht zu vergleichen mit einer billigeren Variante des physischen Goldes. Und wenn Dinge wirklich anders laufen als in der Vergangenheit, dann kann das eine Chance sein, aber dann darf man sich auch fragen, warum ist das jetzt anders? Und am Ende des Tages gibt es nicht sowas wie einen fairen Wert. Und von daher bin ich mir nicht so sicher, ob die Werte, die so schwach dastehen, ob die dann wirklich, ja, wenn Gold bei 3000 ist, werden die Werte wahrscheinlich auch langsam ihr Hoch erreichen. Aber ja, ich finde, es gibt da bessere Lösungen.
Ich sehe es so, die Goldminen oder die Bergbaubranche im Goldbereich wurde komplett vergessen. Du findest kaum noch Research, keiner covert mehr diese Branche und ich habe schon mehrere Hypes damit gemacht. Also ich bin fundamental davon überzeugt, dass wenn Gold jetzt Allzeithochs macht und sich hält und auch interessanterweise der mediale Scheinwerfer wieder drauf geht, Leute die Minen wieder entdecken werden und die durch die Decke gehen. Aber ja, du hast einen Punkt, Lars, die waren in den letzten Jahren nicht sonderlich gut. Da hat man jetzt nicht die große Rendite gemacht. Deswegen ist es immer wichtig, dass man ein Portfolio breit streut, weil dann laufen andere Werte gut und dann hat man halt ein paar, die jetzt nicht gut gelaufen sind. Aber ich kann mir da auch bei den Indizes eine für 5-, 6-, 7-fachung schnell vorstellen. Aber dann muss man die Gewinne mitnehmen. Dann darf man nicht sagen, man wartet jetzt, dass es wie Nasdaq und S&P 500 weitergeht. Also dafür ist diese Branche viel zu zyklisch. Also da stimmen wir überein. Wir müssen das mal noch auskoppeln mehr, Lars. Wir müssen uns dann noch mehr reiben in dieser Thematik.
Sehr gern, sehr gern.
Timo, du.
Ich sag ja, die ganzen Spekulanten sagen sich, warum soll ich mit einer Goldminenaktie 100% machen? Dann mache ich doch Solana, mache ich das in 2 Wochen. Also überspitzt formuliert. Man muss natürlich auch überlegen, das spekulative Kapital geht dahin, wo Volatilität und Schwankung ist. Und da gibt es momentan andere Sektoren, AI-Aktien oder Kryptos, die vielleicht für viele Anleger spannender sind. Aber das ist klar, die fundamentale Unterbewertung, die steht außer Frage.
Wie gesagt, ich würde sagen, also klar, jetzt muss man das Ding erstmal abwarten, aber so eine Barrick Gold, wenn die wirklich über die 18 Dollar so ausbricht, dann ich finde das nicht unspannend. Also ich finde das Szenario dann gar nicht übel.
Ja, wirklich nicht. Dann tu dir doch einen Gefallen, kauf Agnico Eagle und nicht Barrick Gold. Hast die bessere Performance und den gleichen Stress.
Das hast du schön gesagt.
Meinst du?
Ja, ich glaube, dass es eine Rolle spielen wird. Ich glaube, dass die meisten erwarten, selbst wenn die Inflation jetzt zurückkommt, EZB hat jetzt, glaube ich, ist auch immer mutig, für 2026 Inflationserwartungen rauszuschicken. Ne? Also ich glaube, die ist irgendwie gesunken auf 1,7% irgendwo oder
1,9.
1,9, genau, ja. We'll see, aber man muss ja sagen, die letzten drei Jahrespläne haben alle immer ganz fantastisch funktioniert. Aber wenn die Erwartung ist, dass die Zinsen nochmal zurückkommen und der ein oder andere nimmt diese Erwartungshaltung ein, dann glaube ich, wird es für viele Unternehmen schwer, die einen relativ hohen Fremdkapitalanteil haben. Der muss nicht gefährlich sein. Und von daher würde ich, Debt, also Schulden, sind immer noch ziemlich verhasst. Und ich finde, von daher sieht die Agnico Eagle ein bisschen interessanter aus. Aber bitte, es ist ja hier nur mein Standpunkt, aber ich lasse mich ja gerne immer auf direkte Vergleiche ein. Aber wir wollen nicht über Microsoft und Google oder Alphabet sprechen. Das machen wir einfach nicht. Das machen wir erst am Ende des Jahres.
Das machen wir wirklich erst am Ende des Jahres, mein Lieber.
Mein Lieber.
Und da freue ich mich schon drauf.
Ja, wer nicht.
Sprechen wir jetzt erstmal über Ethereum. Da ist nämlich die Frage, kommt der ETF, der Spot-ETF, Bitcoin, hat's gepackt? Ja? BlackRock und andere haben da ordentlich aufs Gaspedal gedrückt und ihn letztendlich auch durchgedrückt bei der SEC. Und Fidelity und BlackRock machen sich auch stark für einen Ethereum-ETF. Dann kam jetzt in dieser Woche, Anfang der Woche, kam die Meldung raus, dass die SEC die Entscheidung darüber ein zweites Mal vertagt hat und dass es jetzt tatsächlich im Mai, ich glaube am 23. soll es soweit sein, dass da die finale Entscheidung über den Ethereum Spot ETF getroffen werden soll. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ich meine, wenn man Ethereum sich anschaut, auch sehr, sehr stark gerannt, ob da die Erwartungshaltung, dass das Ding wirklich zugelassen wird in den USA, dass da die Erwartungshaltung schon massiv mit drin ist. Fragezeichen. Wie seht ihr das?
Lars?
Also es wäre jetzt langweilig, wenn ich sage, könnte sein und wenn die Zulassung nicht kommt, hier steckt schon die Erwartungshaltung mit drin. Also der Wert ist jetzt wirklich steil gelaufen. Das ist nicht unbedingt das Niveau für Neueinstiege, möchte ich auch mal an der Stelle sagen. Man hatte ja auch hier lange Zeit, wenn man das denn wollte, einzusteigen. Selbst ein prozyklischer Ausbruch ist 1.500 Dollar her. Also es ist gar keine Kaufempfehlung. Aber wenn ich mich festlegen muss, und das möchte ich einfach, weil es spannender ist, dann sage ich, die Zulassung kommt, und zwar deshalb, weil ich gerade nochmal nachguckt habe, was die SEC ja auch in Rücksprache teilweise gemacht hat und was den Markt lange beschäftigt hat, war die Frage, ob sich es bei Bitcoin zuerst um Commodity handelt oder um Security. Und das letztlich hängt es davon ab, dann auch, ob es eine Zulassung gäbe. Und hier habe ich jetzt nochmal nachgeschaut, dass zuletzt die Commodity Futures Trading Commission, also die CFTC, und der Chairman Rostin Benham hat bestätigt, dass aus seiner Sicht sowohl Bitcoin als auch Ether Commodities sind. Und man muss sagen, dass es die CFTC lange einen anderen Standpunkt eingenommen hat. Wenn wir das hören, was Gary Gensler, der sicherlich nicht mehr zum größten Krypto-Fan auf diesem Planeten wird, dann ist es vielleicht ein Konflikt in der Darstellung. Aber ob die SEC, nachdem sie jetzt Bitcoin zugelassen hat, letztlich auch mit dieser Argumentation, dann sagt, nee, jetzt machen wir ein extra Fass auf und werden belegen, warum Ether jetzt kein Commodity ist und deswegen gibt es keine Zulassung, das würde mich überraschen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zulassung kommt, liegt für mich auch nicht bei 50%, sondern eher bei, ich war mir bei Bitcoin, das war sehr lange absehbar, da waren es eigentlich 99% und am Ende kam es dann auch so. Aber für mich liegt die Wahrscheinlichkeit bei 80-90%.
Also da stehe ich jetzt fundamental auf der anderen Seite. Und ich sehe das nicht so entspannt wie du bei Ethereum. Also die SEC sind keine Kryptofreunde und Gary Gensler auch nicht. Und zu sagen, weil der Bitcoin durchging als Commodity und dafür alle, die uns zuhören oder zuhören, die SEC will eine Definition haben, ob etwas ein Commodity ist, ein Rohstoff oder ein Security, eine Aktie. Wenn es ein Security ist, sind die Kryptobörsen gar nicht mehr zuständig, dürfen das gar nicht mehr handeln, dann muss das auf regulierte Börsenplätze gehen. Und beim Bitcoin ging es also durch, das war ein Commodity, deswegen konnte der ETF zugelassen werden. Und ich bin mir 100% sicher, dass die SEC einen Riesenfass aufmachen wird bei Ethereum, weil jetzt schon auch durchblickbar ist, dass die SEC nachdenkt, ob Staking ein Problem wird bei Ethereum, ob das eher wie bei einer Aktie zu werten ist mit Anteilen, wo man vielleicht irgendwie mitstimmen kann. Also was auch momentan angefordert wurde von der SEC, ist eine sogenannte Korrelationsanalyse. Das heißt, die wollen wissen, wie stark der Spotmarkt, der Kassamarkt bei Ethereum und der Terminmarkt korrelieren, ob dort Manipulationen möglich sind. Und bei Bitcoin ist das, hat die Analyse ergeben, wohl sehr eng korreliert. Da kann man nicht so einfach manipulieren. Bei Ethereum ist bei weitem wohl noch nicht die Effizienz gegeben wie beim Bitcoin. Also deswegen, ob der ETF letztlich irgendwann zugelassen wird, kann ich mir vorstellen, aber ich bin mir relativ sicher, die SEC wird da einige große Fässer noch aufmachen. Und wenn sie am 23. Mai halt eben nicht den ETF zulassen, dann wird entweder dagegen geklagt, war ja auch bei Bitcoin so der Fall, oder es müssen neue Anträge gestellt werden, dass die Produkte anders strukturiert werden oder dass innerhalb der ETFs zum Beispiel gar kein Staking stattfinden darf. Aber also ich sehe das nicht so entspannt und auch wenn man die amerikanische Börsenaufsicht sich beschäftigt, ich bin mir ziemlich sicher, die werden da noch einiges im Köcher haben und einige Pfeile abschießen und das nicht einfach durchwinken und sagen, ja, der Bitcoin ist ein Commodity, weil dafür haben sie sich schon zu detailliert eigentlich zu dieser Problematik geäußert, dass sie da doch eine Security sehen.
Also wie da, dementsprechend, weil ich sag mir immer, wenn ich besser als ein Home Run sind natürlich zwei Home Runs, dementsprechend würdest du also die Wahrscheinlichkeit unter 50% einordnen.
Für den 23. Mai definitiv. Also da würde ich 10% sagen.
Ja, okay. Der Mai-Termin ist der nächste. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Bitcoin zum letzten Termin dann zugelassen wurde. Aber ich will es jetzt auch gar nicht zurücknehmen. Also tatsächlich gäbe es ja dann nochmal Anhörung und nochmal einen Termin. Insofern lassen wir es mal so stehen. Wichtig ist, dass man auf so ein Ereignis nicht zockt. Also ich würde nicht jetzt Ethereum kaufen in Erwartung, das geht dann durch. Und der Plan sollte ein anderer sein. Ich bleibe also mit meiner, ich habe ganz sicherlich in die Entscheidung keine aktive Position, mit der ich also schnelle Gewinne machen wollte. Ich werde aber ganz sicherlich, sofern Ethereum bis dahin nicht in Richtung 8000 steigt, dann wollte ich sowieso noch mal was verkaufen. Aber da gehen wir mal jetzt nicht von aus. Also klar, noch 6-7 weitere Wochen wie die letzte, dann könnte das klappen. Aber ich werde meine Position weder vergrößern noch verkleinern vor diesem Mai-Termin.
Aber nur um das jetzt nochmal klar zu kriegen, also ihr bedeutet, ihr seht jetzt keine große Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn der Ethereum ETF in der Theorie zugelassen werden würde, dass dann also noch andere Spot ETFs auf andere Kryptos sozusagen folgen würden, ja? Wegen der Einschätzung Commodity Security.
Okay. Also das sind alles Sicht alles Einzelfälle. Man kann nicht sagen, ja. Also aus Sicht der Börsenaufsicht, ist das nicht Krypto. Aus Sicht der Börsenaufsicht ist das alles ein einzelprüfbarer Fall. Und jede Kryptowährung, die da beantragt wird als ETF oder eine Zulassung beantragt wird, wird auf Herz und Nieren geprüft nach diesem Schema. Haben wir ein Commodity, haben wir ein Security. Und Security, dann ist auch Coinbase zum Beispiel raus. Dann ist das alles auf einer Aktienhandelsplattform muss laufen. Da sind wir in einer ganz anderen Bereich wieder drin. Also man darf das nicht den Fehler machen, als Blaupause nehmen und sagen, okay, jetzt winken die alles durch.
Auf der anderen Seite ist halt die Frage, hat BlackRock schon mal irgendetwas abgelehnt bekommen, wenn die sich für etwas stark machen und dann Interesse daran haben?
Sie haben natürlich auch 99% aller Anträge sind ja auch irgendwelche Index-ETFs. Das ist ja auch, also insofern die Zulassungsquote würde ich nicht unbedingt als Pro-Argument gelten lassen, weil sie sich ja so weit rauswagen bisher nicht mussten. Ich finde schon, dass BlackRock ein Argument ist dafür, dass es kommen könnte. Aber alle anderen Anträge sind natürlich auch, wenn du irgendeinen Aktien-ETFs, das ist ja pro forma. Also da ist ja keine Prüfung. Die SEC nimmt sich 3 Monate Zeit und schaut, dieser MSCI World, das ist aber auch, okay, machen wir. So, also da reicht ja einmal frische Häppchen. Also
neue Buffet. Anteilsklasse bei dem MSCI World.
Ja, das ist knifflige Angelegenheit.
Enge Kiste.
Ja. Ja. Na gut. Let's see what shakes out, ne?
Ja, also ich denke, wenn BlackRock einen MSCI India ETF zulassen würde oder beantragen würde, der würde durchgehen, oder? War die Überleitung nicht schön?
Ja, warte mal, ich wollte noch mal ganz kurz was einwerfen. Also lieber die Agnico kaufen hier die oder Ethereum.
Was soll ich denn jetzt machen?
Jetzt bin ich hier komplett
verwirrt.
Was willst
du denn vom Leben? Was will Timo Baustus denn vom Leben? Will er einfach morgens aufstehen und direkt geht das Adrenalin hoch oder will er sagen, ach ja, was will er denn?
Also Timo Baustus ist ja froh, wenn er morgens überhaupt noch aufwacht. Das ist
dann nimm den Bayern, weil die sind auch froh, wenn sie in der Früh noch aufwachen.
Ich muss dir keine Sorgen machen, dass du dir entgangene oder nicht realisierte Kursgewinne dann noch irgendwie deinen Nachtschlaf da um die Ecke bringst. Nein, die Volatilität ist der Preis des Risikos und am Ende des Tages, du bist für mich einfach der Ethereum-Guy, ganz klar. Du bist einfach ein Typ, mein Leben am Limit, auf der Überholspur, suchst dir aus. So einer bist du doch.
Ja, das stimmt.
Siehst du?
Das hast du gut interpretiert. So, aber jetzt ohne Spökes weiter zu Indien. Lars.
Yes, Sir. Indien ist, haben wir es besprochen und als positive Emerging Markets Beimischung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das ist mittlerweile recht crowded. Also es kam viel zum Thema Indien. Indien hat auch ihre ETFs, den MSCI India und so weiter, recht deutliche Zuflüsse gesehen, überall. Und damit wollte ich nur darauf hinweisen, wenn man in sowas nicht für 10 Jahre plus investiert sein möchte oder im Rahmen eines Sparplans, dann ist für mich eine Korrektur interessanter. Und hier ist mir schon in der Vergangenheit aufgefallen, dass es gegenüber einer Analyse des MSCI India interessant sein könnte, sich gleich den größten oder einer der größten Konglomerate rauszuschauen. Doch müsste im MSCI India auch am größten, höchst gewichtet sein. Die Reliance Industries, also sprich, wenn ich den indischen Aktienmarkt analysiere und nach Signalen suche jetzt, das ist ja für einen langfristigen Sparer vielleicht gar nicht so interessant, dann nehme ich in der Regel diese Aktie. Und diese Reliance Industries könnte... Und jetzt überlege ich gerade, ja, der Markt ist ja schon geschlossen. In der Reliance Industries sehen wir jetzt mit dieser Wochenkerze das, was sich Bayer-Aktionäre wünschen, nur andersrum. Also wir haben ein neues Allzeithoch gesehen und dann einen Markt, der einige Prozent schwächer geschlossen hat. Das ist keine Garantie dafür, dass wir jetzt eine Korrektur in der Aktie und auch im indischen Aktienmarkt sehen. Aber es könnte ein Anzeichen dafür sein. Und wenn man sich die Aktie, das sind jetzt indische Rupien, steht aktuell bei 2957, hat dort auch geschlossen, der Markt ist ja zu. Das Korrekturpotenzial geht meines Erachtens so in Richtung 2617. Jetzt muss ich einmal kurz ausrechnen mit dem Taschenrechner, was das ist. Durch 2957, das ist also ungefähr, das sind 11%. Ja, das muss der indische Aktienmarkt jetzt nicht als Korrektur durchlaufen. Ich weise nur darauf hin, dann, und darum geht's ja eigentlich bei Werten, die steigen, dann wäre das Ganze irgendwo so 8-10% tiefer, dann wäre so ein bisschen die Überhitzung raus, dann würde ich auch drüber nachdenken, hier wieder einzusteigen. Und weil wir Indien ja zuletzt sehr positiv besprochen haben, das nur mal der Hinweis, Indian gets never cheap, haben wir gesagt, aber so teuer wie jetzt war der Markt auch selten. Und so eine kleine Korrektur kann dann für diejenigen, die vielleicht den ersten Run verpasst haben und die gesagt haben, eigentlich wollte ich da mal rein, aber es sieht alles ein bisschen heiß gelaufen aus. Also wenn man das Ganze 10% tiefer bekäme, dann wäre das für mich durchaus attraktiv.
Indien profitiert halt momentan auch massiv von den Kapitalzuflüssen. Genau. Also wenn
China
du
raus, Indien
Emerging rein. Markets ETFs guckst, genau, ja. China bei unter 25%, Indien bei 19%. Also die ganzen Flüsse, das ganze Geld ist von China raus, Indien rein. Aber interessanterweise noch als Ergänzung, ich hatte vor kurzem eine Analyse von Janus Henderson gelesen. Die waren stark in Indien engagiert und gehen aus Indien raus, weil es ihnen zu teuer ist. Und nach Südkorea. Also die sagen, Südkorea ist die nächste unterentdeckte Perle. Das jetzt nur mal am Rande für diejenigen, die da Bock haben, sich einzuarbeiten oder in den Schwellenländern einfach aktiver sind.
Ja, der Kospi sieht auch nicht schlecht aus, muss man sagen.
Absolut. Und ergänzend Promi-Wissen, der Sohn vom Reliance-Gründer hat doch letzte Woche oder vor zwei Wochen geheiratet. Und da waren Mark Zuckerberg zu Gast und Rihanna ist für 7 Millionen Dollar aufgetreten.
Sebastian, das war für 140 Millionen nur die Verlobung. Er hat noch nicht geheiratet.
Ach, ja, stimmt. Genau, meine Freundin hat es. Es war die Verlobung.
Das
genau,
kleine
ja.
Vorfest.
Dann wird wahrscheinlich zur Hochzeit Michael Jackson exhumiert.
Oder wir werden ja, oder eingeflogen. Wir.
Timo singt und ich spiele ein bisschen auf den Trommeln im Hintergrund.
Business Class, Kost und Logis und schon sind wir dabei. Wir sind ja billig.
Genau, wir wollen nicht mal First. Business reicht.
Wir sind billig. Wir sind Billigheimer. Ja, gut. Leute, vielen, vielen Dank. Hat wie immer viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut hier.
Bis dann. Ciao, ciao.
Danke. Bis dann.